Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Unser Thema heute, der Malort Kassel. Bei uns zu Gast Johannes Wettengel. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Herr Wettengel, schön, dass Sie heute bei uns sind. Und an Sie jetzt natürlich die erste Frage. Was ist der Malort Kassel? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein kann. Das erste Mal im Radio etwas über den Malort erzählen kann, den Malort Kassel auch. Ja, der Malort, was ist das? Der Malort ist ein Raum, in dem sich Menschen treffen zum Malen, zum Malspiel genauer gesagt. Das Ganze findet in einer Gruppe statt, einer festen Gruppe von 5 bis 15 Personen. Und die treffen sich einmal in der Woche, regelmäßig immer am gleichen Tag zur gleichen Zeit und sind dort für 90 Minuten zusammen, also anderthalb Stunden dauert das Malspiel. Und das findet statt für Menschen allen Alters. Es gibt keine Unterscheidung dort nach Alter oder Geschlecht. Also es sind gemischte Gruppen, das hat auch einen bestimmten Sinn und eine Entwicklung davon vielleicht später. Aber das ist so der Rahmen. Und in diesem Raum malen wir im Malspiel. Das ist etwas Besonderes, was sich unterscheidet zu Malschulen, zu begleiteten Malen, therapeutischen Malen und sowas. Da ist es etwas anderes. Also darum geht's und davon kann ich erzählen vom Malort.
Vielen Dank erstmal für diese erste kurze Einführung. Jetzt habe ich mich natürlich mal ein bisschen schlau gemacht und auf der Webseite geguckt des Malorts. Und da steht ein Zitat, also ich zitiere, einfach malen, ohne eine Aufgabe, ohne ein Ziel, ohne Beurteilung und ohne Konkurrenz. Ein Raum für die ungestörte Hingabe an das Spiel, lebendig, freudvoll, für sich allein und gleichzeitig in einer Gruppe. Hier gibt es keine Anforderungen an ein technisches Können oder eine Begabung. Also jetzt ist es ja oftmals so, dass wir ja als Menschen sehr gezielt irgendwelche Dinge machen. Ich will zeichnen lernen, ich will malen lernen, ich will dies und jenes. Und das, was ich gerade zitiert habe, das ist ja ein vollkommen anderes Programm. Und können Sie den Hintergrund dieser Idee uns und unseren Hörern mal nahebringen?
Ja, also das ist eine Entwicklung, das ist eben die Entdeckung von Arno Stern des Malspiels, dass er Menschen halt malen lassen, ohne eine Beurteilung, ohne eine Bewertung oder ohne die Bilder zu deuten. Das ist das Besondere. Also wenn wir spielen zusammen, dann haben wir Spielregeln. Wie immer, wenn Menschen zusammenkommen oder auch Kinder zusammen spielen, geben sie Spielregeln. Und eine, und das ist vielleicht die wichtigste im Malspiel, ist die, dass die Spuren, die dort zu sehen sind, also das, was jeder Einzelne auf dem Blatt Papier hinterlässt, nicht beurteilt wird, dass wir darüber nicht sprechen. Das wird nicht gedeutet, nicht bewertet und nicht besprochen. Sonst können wir über alles reden, was wir wollen, aber nicht über diese Spuren, die dort zu sehen sind. Und das hat einen immensen Effekt auf jeden Einzelnen, der dort malt. Denn man hat dann nicht diesen Druck, dass man irgendwie diese Bewertung erfährt und denkt, oh, habe ich jetzt was falsch gemacht oder kann ich irgendwas nicht. Es gibt im Malspiel keine Aufgaben, es gibt keine Vorgaben. Also es wird nicht gesagt, mal doch mal das oder das, sondern jeder Mensch, der dorthin kommt, malt, was er möchte, was er mitbringt. Das, was ihn gerade beschäftigt, was ihn interessiert, das kann er malen. Und das tut er auch. Und das eben in diesem besonderen geschützten Raum, in dem es keine Beurteilung und keine Bewertung gibt. Ja, woher kommt das? Das ist, müssen wir etwas ausholen, ein bisschen längere Geschichte, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit, also vielleicht hole ich da mal aus. Das ist so, dass Arno Stern, als er geboren hier in Kassel, mit seinen Eltern geflohen vor den Nationalsozialisten 1933, dann war er im Krieg zuletzt in der Schweiz in einem Gefangenenlager und nach dem Krieg hatte er keine Ausbildung. Er war da 22, hätte studieren sollen, war aber nur teilweise in Frankreich in der Schule gewesen und hier in Kassel 3 Jahre in der Grundschule. In der Herkulesstraße, die Schule gibt es immer noch. Und er hatte also keine Ausbildung und hat die Kinder dann malen lassen in einem Heim für Kriegswaisen. Da hat er eine Anstellung bekommen nach dem Krieg. Er hatte im Krieg Bilder gemalt, hatte so den Ruf, er wäre Maler. Und weil er keine pädagogische Ausbildung hatte, sollte er die Schüler zwischen den Unterrichtsstunden dort betreuen. Und dann hat er die Idee, ich lasse sie malen. Papier und Stifte gab es schon nach dem Krieg, relativ schnell wieder, später auch Pinsel und Farben. Und dann hat er die Kinder malen lassen. Und das war für die Kinder eine beglückende Sache. Und er war selber begeistert, dass diese Kinder so gerne gemalt haben. Und war sich sicher, also das möchte ich mal weitermachen, Kinder begleiten, wenn sie malen. Nach 2 Jahren wurde er dann dort entlassen, weil er zwar bei den Kindern sehr beliebt war, aber bei den Lehrern nicht so sehr. Also der beliebte Lehrer, der die Kinder immer nur malen lässt, die müssen da nichts lernen und so. Und dann hatte er sich schon vorbereitet und hat einen ersten Malort gegründet. Das war auch in einem Geschosswohnungsbau, ein kleiner Raum. Und das ist noch wie heute im Malort im Prinzip, dass er dort einen Palettentisch hat und geschlossene Wände. Und das hat auch eine Geschichte. Also als diese Kinder in dem Heim für Kriegswaisen malten, haben die an Tischen gemalt, so wie wir das kennen. Im Sitzen, an Tischen. Und irgendwann war ein Mädchen da, die hatte ein Blatt, das passte nicht mehr auf den Tisch. Und dann hat er gesagt, ach, dann hängen wir das doch an die Wand. Und wie ist das, wenn ein Kind jetzt plötzlich an der Wand malt, ein Blatt an die Wand hängt, dann wollen das plötzlich alle Kinder. Und so kam das, dass alle Kinder dort plötzlich an der Wand malen wollten. Und allein daraus entstand die Notwendigkeit, dort Fläche zu haben. Und so hat er die Fenster, die es in dem Raum auch gab, so wie hier der Raum auch, dann zugenagelt mit Brettern. Und so entstand ein geschlossener Raum. Also das, was es heute noch gibt in aller Welt, alle Malorte sind geschlossene Räume, geschlossene, geschützte Räume, so wie er das auch zwischenzeitlich mal bezeichnet hat, den Raum oder zuletzt eigentlich den Malort, sind geschlossen. Und das kam nicht aus einer pädagogischen Überlegung, das war kein Konzept, sondern dann eine ganz praktische Notwendigkeit. Wenn alle Menschen im Stehen malen und an der Wand, dann brauche ich viel Fläche, also ist der Raum geschlossen und überall ist Platz zu malen. Also so entstand schon mal der Raum. Und dann kam der Palettentisch, dann konnten die Tische in der Mitte weg, die Stühle wurden weggeräumt, man hatte Platz, es brauchte nur noch einen Tisch für die Farben in der Mitte. Und die waren in Döschen aufgestellt und dort gab es einen Jungen zum Beispiel, der hatte immer, wenn er kam, die 18 Farben, die es dort gab, in einer gewissen Reihenfolge sortiert, hat er die immer so angeordnet. Und als Arno Stern später dann seinen ersten Malort in Paris eröffnete, hat er sich diesen Palettentisch erfunden und bauen lassen von einem Schreiner. Und da hat er diese Reihenfolge der Farben auch so gewählt, wie dieser Junge, der zu ihm kam, immer die Farben sortiert hatte. Also das war auch jetzt nicht eine Farbenlehre nach Goethe oder Escher oder sonst wem oder irgendeine Theorie, sondern einfach diese Praxis, der Junge hatte das so gemacht. So ist das heute noch in allen Malorten, diese Reihenfolge. Also man sieht so ein bisschen, Arno Stern hatte da kein pädagogisches Konzept, sondern das ist aus Erfahrungen, aus Notwendigkeiten entstanden, ganz viel, was wir heute noch kennen. Später hat er dann schon gemerkt, dass das auch natürlich bestimmte Auswirkungen hat, dass dieser geschützte Raum eine Sicherheit bietet und immer das gleiche Licht, die gleichen Konditionen fürs Malen und so. Aber das war so die Entstehungsgeschichte. Und was da das Auffälligste war, war, dass er eben, weil er keine pädagogische Ausbildung hatte, zu den Bildern nichts sagte und merkte, oh, diese Spuren, die die Kinder hier hinterlassen, sehen anders aus als die Bilder, die in Malschulen entstehen. In Paris zum Beispiel gab es jede Menge Malschulen, Kurse und so. Und hat er gesehen, die sehen ganz anders aus. Und hat er gedacht, wieso, warum ist das denn so? Und das war der Beginn der Erforschung dessen, was er dann später Formulation genannt hat, was wir heute kennen als das Malspiel. Da hat er dann 70 Jahre lang dran erforscht und hat entdeckt, ja, um es vorwegzunehmen so kurz, dass wir Menschen in der Lage sind, eben eine Spur zu hinterlassen, also diese Formulation zu leben, zu spielen. Ein Ausdruck, der in uns angelegt ist, der uns allen möglich ist, wo man nichts für braucht, eben kein technisches Können und nichts, sondern das ist in uns so angelegt. Und damit das erfahrbar wird, damit das möglich wird, braucht es das Malspiel. Also das Malspiel und den Malort hat er quasi erfunden. Die Formulation, so wie er sie dann beschrieben hat, hat er eigentlich nur entdeckt, diese Äußerung. Und das ist etwas, was die Welt noch nicht kannte vorher, was sie nicht kennt, auch heute noch sehr unbekannt ist, dass es einerseits die Kunst gibt und andererseits die Formulation als einen Ausdruck des Menschen, als einen möglichen Ausdruck.
Und jetzt ist es so, vielleicht können Sie uns diesen Raum, also wir haben jetzt vielleicht schon so eine kleine Idee bekommen, wir haben ja jetzt das Problem, dass wir im Radio sind, dass es keine Bilder gibt, ne? Und wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt zu Ihnen komme, also wenn ich jetzt in Ihren Raum, in Ihren Malort komme, der ist nach diesen Prinzipien eingerichtet, die Sie eben beschrieben haben, und wie komme ich da rein, wie sieht das aus, versuchen Sie es mal so vor Ihrem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen, damit wir eine Idee bekommen.
Also man betritt den Malort und hat einen kleinen Vorraum, wo man die Jacken ausziehen kann, auch die Schuhe wechseln, wenn man möchte, für das Malspiel. Und dort hängen Kittel, Malkittel. Das sind also teilweise Arztkittel oder alte Oberhemden oder sowas, die man dann für das Malspiel anzieht, weil diese Farben möglicherweise aus der Kleidung nicht wieder rausgehen. Das ist einfach ein Schutz und damit haben alle so ein bisschen diese Verkleidung, diese Malkittel an. Das zieht man an und dann geht man in den eigentlichen Malort, in den Raum. Der ist etwa 4x5 Meter groß, also etwa 20 Quadratmeter groß und hat, wie gesagt, rundherum geschlossene Wände. Der ist etwa 3,20 Meter hoch. Und an der Decke sind Deckenleuchten, die mit speziellem Tageslicht ausgestattet sind. Also wir malen dort unter einem Licht, das sind etwa 4600 Kelvin Lichttemperatur. Das heißt jetzt übersetzt, das ist einfach ein Licht, was einerseits die Farben sehr natürlich erscheinen lässt. Also die Farben kann man erkennen wie unter Tageslicht und andererseits uns nicht müde macht. Also die Lampen, die wir zu Hause kennen im Wohnzimmer oder auch in anderen Räumen, die so gelblich sind, die machen müde. Wenn wir da im Malspiel wären, da würden alle nach einer halben Stunde einschlafen. So, und das ist dieses Licht. Das ist also schon mal sehr hell und sehr einladend und freundlich. Und dann sieht man an den Wänden eigentlich nur die Spuren, die übrig bleiben von dem Malen. Also jede Person kommt hinein und nimmt sich ein Blatt Papier, das ist 50 auf 70 Zentimeter groß, ein weißes Blatt Papier, geht dann zur Wand, dann wird das befestigt in einer Höhe, die für die Person passend ist, entweder im Hochformat oder im Querformat. Und dann geht die Person zum Palettentisch, der steht genau in der Mitte vom Raum mit diesen 18 leuchtend bunten Farben. Zu jeder Farbe sind 3 Pinsel zugeordnet, die liegen dort auf dem Palettentisch. Ein dicker Pinsel und 2 dünne Pinsel, das sind französische Aquarellpinsel. Sehr hochwertig, die können sehr viel Wasser speichern, sehr viel Farbe speichern, da kann man sehr lange mit malen. Und dann taucht die Person ein in Wasser und kurz in die Farbe, geht dann zur Wand an sein Blatt und fängt an zu malen. Und wenn der Pinsel leer ist, wenn er trocken wird, geht sie wieder zurück zum Palettentisch, taucht wieder ein oder nimmt eine andere Farbe oder lässt sich eine Mischfarbe anrühren. Und so ist das ein ständiger Wechsel zwischen dem Palettentisch und der Wand. Und dabei ist wichtig, dass jede Person ihr eigenes Bild malt. Also es gibt keine Gemeinschaftsbilder, sondern jeder malt seine Spur. Aber in einer Gruppe von 5 bis 15 Personen zusammen. Also es ist ein gemeinschaftliches Spiel, das Malspiel. So sieht das in dem Raum aus.
Und wenn Sie jetzt sagen, 5 bis 15 Personen, sprechen die miteinander oder ist das eine nicht kommunikative Geschichte, dass man sagt, okay, wir sind hier ruhig dabei? Oder darf man sich irgendwie austauschen? Weil ich stelle mir gerade vor, also dieser geschützte Raum, ne, und ein bisschen Ruhe. Ich höre, dass ich so ein Stück weit in mich reingehe. Was ist denn gerade da? Wie ist das?
Also dazu gibt es jetzt keine extra Anleitung. Es ist aber so, dass ich schon vorher, wenn die Spielregeln erklärt werden, Kindern, aber auch den erwachsenen Personen, die teilnehmen, ich sage, dass wir halt, wie gesagt, über die Spuren nur nicht sprechen, aber sonst können wir über alles sprechen. Und in der Praxis ist es so, dass wir uns viel unterhalten. Wir reden über alle Themen, die uns bewegen, die wir aus dem Alltag mitbringen, vielleicht vom Beruf, von der Arbeit, von irgendwas, was wir im Radio gehört haben oder im Fernsehen gesehen haben, was uns bewegt, einen Film, den wir gesehen haben. Darüber sprechen Einzelne untereinander, manchmal mehrere miteinander. Auch mit mir, ich kann da auch teilnehmen an diesen Gesprächen, aber ich leite die jetzt nicht in irgendeine Richtung oder so, sondern das ist so ein eigenes Geschehen der Teilnehmer und es kann auch still sein. Es kann Phasen geben, in denen es auch ganz still ist, wo keiner redet und ganz interessante, spannende Sachen sind, wenn zum Beispiel die erwachsenen Personen sich unterhalten über ein Thema und dann sind da 5-, 6-, 7-jährige Kinder und die fragen dann plötzlich, was heißt das? Was ist das für ein Wort? Kannst du mir das erklären oder so? Und dann entstehen so Gespräche zwischen den Großen und den Kleinen und das ist also eine sehr schöne Mischung und ja, ein reges Unterhalten auch, was teilweise auch gut ist. Also ich denke, dass es gut ist für das Malspiel, weil es dazu führt, vielleicht weniger auf das sich zu konzentrieren, was man dort als Spur hinterlässt. Damit hat dieses bewusste Kreieren von vielleicht einem Kunstwerk nicht mehr so den Vordergrund. Das ist das, was so in Malschulen entsteht oder so. Werke, Kunstwerke, sondern im Malspiel gibt es halt nur Spuren, die entstehen, keine Werke. Und da ist das Unbewusste, Unbedachte, Unbekannte auch gefragt. Also das ist, wenn das sich zeigt, dann kann die Formulation, so wie sie erforscht wurde, stattfinden. Und das ist eben auch was Besonderes. Und da unterstützt das manchmal auch, wenn sich die Teilnehmer viel unterhalten und dabei dann malen.
Das wollte ich gerade fragen. Also das heißt, ich darf jetzt, also ich meine, es gibt wenig Regeln, das habe ich gehört. Und ich darf auch reden, während ich male und so weiter. Das ist alles
ja.
Okay.
Ja, Das ist okay. Also Regeln gibt es schon relativ viel. Es gibt die Spielregeln, die ich auch vorher erkläre. Also nicht nur diese eine, dass wir über die Blätter nicht sprechen, über die Spuren. Es gibt einige Regeln, die alle dazu gedacht sind, dass die individuelle Freiheit eines Einzelnen dort möglichst groß ist, dass jeder dort malen kann, wie er möchte und sich ausbreiten kann, ohne dabei andere zu stören oder zu behindern. Also dass es einfach ein gemeinschaftliches Spiel ist. Also die Spielregeln sind nicht dazu da, irgendwas einzuschränken oder zu behindern, sondern lediglich um diesen Malfluss zu fördern. Also es gibt zum Beispiel eine Regel, dass diese Reißnägel, diese Blätter werden an der Wand mit Reißnägeln festgemacht. Also das Papier auf der Wand ist so eine Pavatex, eine Weichfaserplatte. Und darüber ist Packpapier. Da sieht man die Spuren drauf. Und die Blätter werden mit Reißnägeln, speziellen mit 10 mm langen Dornen so, die deutschen Reißnägel haben nur 8 mm, werden die da festgemacht und befestigt. Und dieses ist so, dass es dann eine Spielregel gibt, wenn diese Spur, wenn der Pinsel in die Nähe von so einem Reißnagel kommt und da drüber malen wollte, dann ist das nicht gewünscht. Man könnte das machen, das wäre nicht schlimm, aber dann ist die Spielregel, dass die Person ruft, der Reißnagel muss versetzt werden. Und das mache nur ich. Ich habe in dem ganzen Spiel die sogenannte dienende Rolle. Das ist also auch meine Ausbildung bei Arno Stern gewesen in Paris. Ich habe diese dienende Rolle im Malspiel und da ist eine meiner Aufgaben, die Reißnägel zu versetzen. Dann ruft jemand, Johannes, Reißnagel versetzen, Johannes, Reißnagel, manchmal zwei, drei gleichzeitig, Reißnagel. Und dann gehe ich da hin, habe so ein stumpfes Messer oder so ein Spachtel, so ein Instrument, mit dem ich dann den Reißnagel versetze, rausnehme, an eine andere Stelle setze. Dann kann die Person dort mit ihrer Spur das weiße Blatt bemalen und danach kann ich die wieder versetzen, so hin und her. Das ist eine der Spielregeln im Malspiel. Und die ist auch dazu da, dass ich einfach diesen Kontakt habe. Denn der Kontakt zwischen mir und allen Malenden ist natürlich wichtig. Und was wegfällt, ist ja die Beurteilung. Also Kinder, die aus der Schule kommen, kennen das ja, dass dann der Lehrer kommt und sagt, oh, das hast du aber schön gemacht. Das gibt's im Malort nicht, das würde ich da nie sagen. Aber der Kontakt ist gefragt, das soll ja nicht kein Kontakt sein. Und bei dieser Maßnahme, Reißnägel versetzen oder anderen Dingen, sehe ich die Spur der spielenden Person. Und wir haben halt einen Kontakt, wir sind da im Kontakt und das ist auch eine wichtige Sache, dass wir da zusammen spielen. Da gehört das zum Spiel, ja.
Und das heißt, Sie haben jetzt von dieser dienenden Funktion gesprochen. Man stellt sich ja oft vor, ich hatte so VHS-Kursleiter, sage ich mal, oder sowas, ja. Ne, wo man halt irgendwie eine bestimmte Technik lernt oder irgendwas. Das ist ein völlig anderes Ding. So verstehe ich das, ja?
Ja. Also ich bringe dort niemandem was bei, das wird auch vorher so kommuniziert, das weiß jeder, der am Malspiel teilnimmt, dass ich ihm nichts beibringe. Es gibt Menschen, die kommen und sagen, sie wollen perspektivisches Malen lernen, sie wollen lernen, wie man Porträts malt oder sowas. Dann sage ich denen, ja, feine Sache, mach das, geh woanders hin. Also da geht man dann in eine Malschule, in einen Malkurs oder irgend sowas hin. Das ist nicht das Malspiel. Ich bringe niemandem etwas bei, ich lehre da nichts, das liegt mir einfach fern. Das gehört nicht zum Malspiel. Jeder malt, was er möchte.
Mhm. Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und uns selber auch, eine kleine musikalische Pause und sind gleich wieder im Stadtlabor für Sie da. Willkommen zurück im Stadtlabor. Der Malort Kassel ist unser Thema heute. Bei uns zu Gast Johannes Wettengel, der diesen Malort betreibt. Und wir haben jetzt schon in der ersten Sequenz ganz, ganz viel gehört. Was ist der Malort? Was ist das Malspiel? Arno Stern ist der Begründer oder der Erfinder oder der Entdecker dieses Malspiels. Und von meiner Seite jetzt natürlich die Frage, Herr Wettengel, wie ist das Malspiel in Ihr Leben gekommen?
Oh, wie bin ich dazu gekommen? Das war ein Buch. Meine Schwiegermutter hat mir ein Buch gebracht, das mit dem Titel Mein Vater, mein Freund. Das ist von Arno Stern und André Stern, seinem Sohn, geschrieben. Und ich las die ersten zwei, drei Seiten und da stand plötzlich, Arno Stern ist in Kassel geboren. Da dachte ich, huch, das ist aber, wie kommt das denn jetzt? Er lebt in Frankreich und so. Und dann habe ich weitergelesen und dann tauchte dort etwas über das Malspiel auf. Also außer der Beziehung zwischen den beiden, Vater und Sohn, ging es von Arno Stern halt um das Malspiel. Und das hat mich interessiert. Irgendwas hat mich da angesprochen, dachte ich, das klingt aber spannend, was der da macht. Und habe geguckt, dann gab es weitere Bücher. Und irgendwann hatte ich alle Bücher gekauft, die es in deutscher Sprache von Arno Stern gab, habe die alle gelesen, ich habe die nur so aufgesogen, ich habe gemerkt, irgendwas spricht mich da total an. Und dann merkte ich so, oh ja, Also das würde ich gerne mal machen. Und ich bin im Hauptberuf Architekt. Ich arbeite im Architekturbüro hier in Kassel. Ich bin Angestellter und ich dachte mir schon immer mal so, ich würde auch gerne mal was in der Selbstständigkeit unternehmen. Und in der Architektur war das nicht so wichtig, aber als ich das dann las von dem Malort und dem Malspiel, dachte ich, ach, ob man sowas nicht machen könnte. Und dann hörte ich, Arno Stern lebt noch, weil er war damals 93. Und ich rief dann in Paris an und hatte seinen Sohn dran, André, und sagte, Mensch, ich würde mich gerne anmelden für so eine Ausbildung zur dienenden Rolle im Malspiel. Das gibt's schon seit zig Jahren auch, der immer gemacht. Und dann stellte sich raus, der Kurs ist voll. Und eine Woche später rief André zurück und sagte, Johannes, mein Vater hat einen neuen Kurs angesetzt. Im Februar 2016 war das, glaube ich, kannst du kommen. Dann bin ich nach Paris gefahren für 10 Tage. Ganz kompakt ist diese Ausbildung, in der man dann ja ihn erlebt, den Malort in Paris sehen konnte. Und wir haben das Malspiel einmal täglich auch erleben können, konnten selber auch als Auszubildender teilnehmen oder auch die Rolle der dienenden Person einmal innehaben. Auch das konnte ich in Paris einmal machen. Und haben von Arno Stern über Vorträge, über ja, Dia-Vorträge würde man sagen, also über einen Beamer war das jetzt mit einer Leinwand, von ihm erfahren, wie er da was erforscht hat. Also seine Reisen zu indigenen Völkern, in denen die er hat malen lassen und wo er einfach diesen Ausdruck erforscht hat und diese Besonderheiten einfach erforscht hat und festgestellt hat und dann immer wieder das auch weiterentwickelt hat. Das war ein ganz spannendes Geschehen in dieser Zeit. Ja, und nach den 10 Tagen wusste ich dann, ich will hier selber in Kassel, also in der Geburtsstadt von Arno Stern, einen Malort eröffnen. Ich will nicht selber primär malen, sondern diese dienende Rolle einnehmen und das anderen Menschen zur Verfügung stellen. Ich habe dann festgestellt, es gibt in Kassel auch andere Menschen, die Arno Stern kennen und die auch sowas anbieten, aber so nach den Kriterien, er hat dann selber später mal so Kriterien fürs Malspiel herausgegeben, für Malorte bin ich hier der Einzige in Kassel, der sowas anbietet. Der Art.
Ja, okay, vielen, vielen Dank erstmal. Und sag mal, wenn Sie ihn noch erlebt haben, wie hat er was dazu gesagt, dass jetzt irgendjemand so verrückt ist, sage ich mal, in Kassel an seinem Geburtsort so einen Malort einzurichten? Wie fand er das?
Dazu hat er nichts gesagt. Also es ist ein sehr stiller, zurückhaltender Mensch, so wie ich ihn erlebt habe. Ein sehr bescheidener Mensch. Und da hat er gar nichts zu gesagt. Er hat gesagt, man kann, also was wir dann wussten und herausgefunden haben, ist, dass man ihn für Vorträge auch buchen kann. Und als ich hier zurück war in Kassel, habe ich mich dann das erste Mal in meinem Leben so quasi als Veranstalter betätigt und habe Arno Stern und André Stern eingeladen, zusammen hier in Kassel Vorträge zu halten. Das war dann im Anthroposophischen Zentrum. Da habe ich den großen Saal gemietet für einen Abend. Und die kamen und mit riesen Werbung, monatelangen Vorlauf und so weiter. Und dann haben die beiden hier einen Abend ihre Vorträge gehalten zum Malspiel und André Stern zum Thema Spielen und Lernen. Gerald Hüther war auch zum Beispiel zu Besuch im Publikum als Gast, die kennen sich gut. Und in dieser Zeit war Arno Stern auch mal bei uns zu Hause. Wir wohnen nicht weit von der Herkulesschule, wo er zur Schule ging, und wir konnten ihn da zum Mittagessen bei uns einladen. Und da habe ich ihn auch als einen sehr bescheidenen, sehr zurückhaltenden Mensch erlebt. Ja, einfach sehr, sehr angenehm. Und auch meinen Malort hat er dann besichtigt, hat sich alles angeguckt, war in dem Malort mit seinem Sohn. Und als wir rausgingen, sagte André dann so, nahm mich so zur Seite und sagte, Johannes, der Malort ist in Ordnung. Mein Vater hat gesagt, es ist alles in Ordnung, hat ihn quasi abgenommen. Ist alles gut. Aber das hätte er selber nie gesagt, sowas zum Beispiel.
Ja, wenn wir jetzt wieder zurück im Malort sind, es gibt so zwei kleine Fragezeichen, die ich noch habe auf meinem Zettel jetzt hier. 18 Farben, ne?
Ja.
Warum 18 Farben? Und dann nochmal die Frage, wir bearbeiten es dann vielleicht so nacheinander. Jetzt hänge ich mir ein rechteckiges Papier auf, 50x70, ne? Mhm. Und wo ich so denke, okay, jetzt gehe ich in den Malort und werde sozusagen in der Größe limitiert, ne? Und so, ja. Ich kann jetzt nicht irgendwie so, ne? Also man kennt ja so Leute, die dann Riesenleinen wie auf dem Boden malen oder irgendwas machen. Ist das eine Vorgabe oder wie sehen Sie das, ne? Also Sie haben ja jetzt die Erfahrung, wie das eben ist, wenn man mit diesem Bild arbeitet oder mit dieser Größe arbeitet.
Ja, das ist auch was wir in der Ausbildung gelernt haben, was eigentlich zu jedem Malort dazugehört, dass dort Papier in unglaublicher Menge vorhanden ist und jeder Malspielende kann so viel malen, wie er möchte. Also es gibt Kinder, die malen ein Blatt und sagen, dann ist es fertig, ich möchte das nächste und können in einer Stunde 10 oder 15 Blätter hintereinander malen. Und es gibt Menschen, die sagen, oh, meine Spur möchte jetzt gerne nach oben, zur Seite, nach unten weiter wandern. Das wissen die malspielenden Personen am Anfang manchmal noch gar nicht. Und dann kann ein Blatt angesetzt werden. Dann sagen sie, Johannes, ich möchte da noch ein Blatt haben. Kannst du mir das hier ansetzen? Und dann komme ich und dann nimmt die Person das Blatt, aber ich befestige das dann mit den Reißnägeln entweder nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, je nachdem, wie Platz ist. Und dann erweitert sich dieses Blatt. Und das kann sich erweitern um, ich sag mal, eigentlich unendlich viele Blätter. Also ich habe eine Person im Malspiel, die kommt seit 7 Jahren, jetzt geht die ins Malspiel und malt etwa seit 5 Jahren an einer Spur. Und das muss man sich vorstellen, das ist ein Blatt, man sieht das auch auf meiner Homepage im Internet teilweise mal, wenn da ein Bild zu sehen ist, 5 solche Blätter nebeneinander, 50 mal 70 im Querformat nebeneinander und 6 übereinander. Also das sind dann schon Quadratmeter an Fläche. Und dort kann die ihre Spur hinterlassen und malt, teilweise auf einer Leiter stehend. Also es gibt im Malort mehrere Leitern, Hocker zum Sitzen oder wenn man eben höher malt, ein bisschen diese 3 Meter Höhe und malt dort diese Spur. Und irgendwann sagt sie dann, ach Johannes, jetzt bin ich hier fertig, kannst du mir zum nächsten Mal das umhängen? Guck mal, ich hätte gerne diese oberste Spur, was jetzt da oben hängt, ganz nach unten und dann nach oben neue Blätter. Und dann mache ich das, dann hänge ich das um, bereite das vor schon fürs nächste Mal und dann malt die Person weiter. Und wenn man jetzt über mehrere Jahre, man kann das gar nicht mehr zusammenhängen, das wäre eine Spur, die ist vielleicht 100 Meter lang oder länger, ja, wenn man sie dann jetzt alle so aufhängen wollte, das geht gar nicht mehr. Das heißt, im Malort können Spuren entstehen in einer Größe, in einem Umfang, wie es, glaube ich, an keinem anderen Ort möglich ist. In Paris, Arno Stern hatte einen Teilnehmer, Pierre, der kam über 30 Jahre in seinen Malort, jeden Sonntag zum Malspiel. Und der hat 30 Jahre an einer Spur gemalt. Die haben wir mal in der Ausbildung gesehen. Da hat er uns ein Dia gezeigt. Ich dachte, er will uns veräppeln. Ich habe nur so einen horizontalen Strich gesehen. Und dann hat er sich rangezoomt und er hat mit seiner Tochter über Jahre alle diese Blätter eingescannt. Also Arno Stern hat in seinem Leben über 500.000 Blätter im Malort gesammelt von den Teilnehmern. Also die Blätter bleiben ja alle da. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Das müssen wir auch noch besprechen. Und diese 500.000 Blätter eingescannt und hat die dann im Computer zusammensetzen können. Und diese Spur von Pierre konnte man halt dann im Computer zusammensetzen als ein Bild. Das war irgendwie mehrere 100 Meter breit und 3 Meter hoch. Und wenn man sich ranzoomte, sah man, ah, das ist diese Spur. Von Weitem sah es halt nur noch wie ein Strich aus. Also das ist im Malort möglich. Solche großen Blattformate. Und zu den Farben, ja, warum sind das 18 Farben? Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann sagen, dass es schön ist, dass es ausreichend ist für viele, 18 Farben zu haben, sehr bunt leuchtend. Das sind Gouache-Farben auf Kartoffelstärke-Basis erstellt. Ungiftig, ist jetzt kein Lebensmittel, ich würde sie nicht essen, aber ist also unbedenklich. Und diese wasserlöslichen Farben kann man mischen untereinander. Und wem die 18 Farben nicht reichen, der sagt dann, Johannes, ich hätte gerne eine Mischfarbe. Und dann kommt die Person und sagt, ja, was möchtest du denn für eine Farbe? Und dann gibt es da so einen Trick mit 2 Fingern in diese Töpfchen duppen und dann kann man das an den Fingern vermalen und sieht, ah, so würde sich das vermischen. Und wenn dann die Farbe klar ist und es steht fest, dann rühre ich das an für die Person oder sie bekommt noch andere Farben. Also man kann mit Mischfarben arbeiten. Dann gibt es auch Pinsel dafür extra, Mischfarbenpinsel, damit man mit denen nicht in die reinen Farben eintaucht. Und es gibt noch eine 19. Farbe. Also über Jahre hat sich herausgestellt im Malspiel, dass die Malspielen immer wieder nach so einem Mittelblau gefragt haben. Es gibt ein Hellblau und ein Dunkelblau, aber dieses Mittelblau fehlte. Und da hat sich Arno Stern entschlossen, ach komm, das mache ich noch. Das ist nicht auf dem Palettentisch, da gibt es nur 18 Farben, aber es gibt diese 19., das Mittelblau. Und alle, die ein bisschen länger da sind und sich auskennen, sagen, Johannes, jetzt hätte ich gern mal das Mittelblau. So.
Okay. Weil meine Frage, ne, steht hier bei mir auf dem Zettel, Blätter mitnehmen, Fragezeichen.
Ja.
Nein, Sie haben gerade gesagt, die Blätter bleiben da. Ja. Warum bleiben die Blätter da?
Ja. Die Blätter bleiben da, weil sie in einem geschützten Raum entstanden sind und diesem Raum angehören und deshalb dort verweilen und verbleiben. Das hat was mit dem Beurteilen und dem Bewerten zu tun. Wenn ich sagen würde, ich gebe Ihnen das Blatt mit. Sie malen da ein Blatt und ich gebe es Ihnen mit nach Hause. Was machen Sie zu Hause mit dem Blatt?
Also ich würde es mir irgendwie erstmal hinhängen, dann kommen vielleicht mal Leute und sagen, was ist das denn hier, ne, und so weiter. Ne? Genau. Dann würde irgendeine Geschichte passieren mit.
Genau, also man würde sich's angucken und dann würde man drüber reden. Und dann passiert das, was mit Kunst passiert, wir reden drüber. Es dient der Kommunikation. Und das im Malspiel ist genau das Gegenteil, denn wenn wir darüber reden, dann kann diese Spur nicht mehr so entstehen. Wenn die Person, die die Spur hinterlässt, schon weiß, dass sie in irgendeiner Art damit konfrontiert wird, dass man darüber spricht, dann findet das so nicht statt. Das ist die Entdeckung von Arno Stern. Also dann passiert da einfach etwas anderes. Und im Malspiel selber merke ich das oft bei vielen erwachsenen Personen, wir sind da selber unsere schärfsten Kritiker. Also ich erlebe viele Personen, die malen, die hinterlassen eine Spur. Und gerade am Anfang ist es so, man schaut sich das an, was man da malt und denkt, das könnte aber noch besser sein. Oder aber der Nachbar malt aber doch ganz anders oder so. Also da ist noch Vergleichen da, da ist Beurteilen, Bewerten da in uns selber. Und das würde man fördern oder zulassen, wenn man die Bilder mit nach Hause gibt. Dann würden sich das angucken. Ein Teilnehmer fragte mal, Johannes, kann ich es denn mal fotografieren? Da habe ich gesagt, nein, kannst du nicht, dann ist es ja wie mitnehmen. Was machst du denn dann da zu Hause? Du guckst dir an und überlegst, ob du es beim nächsten Mal noch besser machen könntest. Also das gehört nicht dazu. Die Blätter verbleiben da. Die verbleiben im Malort, werden archiviert, werden aufgehoben. Da kommt hinten ein Datumsstempel drauf, der Name der Person. Und wenn das solche großen Blätter sind, aus zig zusammengesetzten, dann irgend so eine Markierung, dass ich noch weiß, wie man die wieder zusammensetzen könnte. Und es gibt einen Grund, wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder in den Malort schicken, dann dürfen die auch nicht in den Malort reinschauen, wenn sie die Kinder hinbringen oder abholen. Das ist ja ein geschützter Raum. Und wenn jetzt so ein Kind da ein Jahr gemalt hat, das ist die Zeit, für die man sich so festlegt, da können wir auch noch drüber sprechen, dann haben die ja vielleicht ein Interesse zu sagen, ja, was hat denn mein Kind gemalt dieses Jahr über? Das kommt nach Hause und sagt, ach, es war schön oder nicht schön im Malort, aber was war denn das? Und wenn das da ist und Eltern sagen, was hat denn mein Kind gemalt, dann, wenn das so ist, dann würde ich das Kind fragen, ist das denn für dich in Ordnung, wenn deine Eltern deine Bilder sehen, die du hier gemalt hast? Und wenn das Kind ja sagt, dann mache ich einen Termin mit den Eltern zusammen und lade die einen in den Malort, aber ohne das Kind. Denn wenn die Eltern diese Bilder sehen, die ihr Kind gemalt hat, dann ist meistens, oh, das ist aber schön, oh, das ist aber besonders, oh, das wusste ich ja gar nicht, das so und so und so. Also Beurteilung, Bewertung, Deutung. Dann wäre für das Kind alles dahin. Das heißt, das machen wir dann getrennt. Aber das ist auch noch nie vorgekommen. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, die besteht. Auch wenn Sie jetzt dort malen, könnten Sie nach einem Jahr nochmal sagen, ich möchte meine Blätter nochmal sehen. Bei Arno Stern kamen, ich glaube, er hat gesagt, in seinem ganzen Leben 2 oder 3 Mal kamen Teilnehmer und fragten, haben Sie meine Bilder noch? Sagt er, ja, die sind noch im Archiv aufgehoben und so. Und dann war es auch gut. Wollte keiner sehen. Denn diese Spuren, die sind eigentlich uninteressant. Ist jetzt so ein bisschen vielleicht heftig, weil ne, man kommt dahin zum Malen und so. Aber das Wesentliche am Malspiel ist eine Erfahrung, die man da machen kann. Die Erfahrung eben, dass man ohne Stress, ohne Anleitung, ohne irgendwas tun zu müssen, einfach mal eine Spur hinterlassen kann. Das ist so befreiend, das ist so schön, das ist so paradiesisch. Und dafür ist auch die dienende Rolle da, das allen so paradiesisch wie möglich zur Verfügung zu stellen. Dass diese Erfahrung das Besondere ist. Das ist das Eigentliche, was dort passiert im Malspiel, in der Formulation, in dem Malort, dass man eine Erfahrung macht. Und weil, wie wir alle wissen, Erfahrungen ja nicht in einer Stunde gemacht werden, sondern auch Prozesse sind über längere Zeit, verpflichtet man sich auch, dass man das Malspiel für ein Jahr betreibt. Also wenn man bei mir anfangen will, dann ist das ein Jahr. Das ist eine Sache, die sich Arno Stern ausgedacht hat, die er festgesetzt hat für einen Malort. Also wenn sich das Malort nennen darf und soll und will und Malspiel, dann ist es immer so, dass man sich für mindestens ein Jahr verpflichten muss. Denn das dauert so lange, bis man sich daran gewöhnt hat. Also Kinder sagen am Anfang, der Onkel, der sagt ja gar nicht, was ich malen soll und so. Ja, das ist zwar vorher besprochen, aber das kann einfach ungewohnt sein. Oder für Erwachsene auch, das ist aber komisch und so. Und sich daran zu gewöhnen, das braucht eine Zeit, sich da rein zu entspannen und deshalb ein Jahr.
Jetzt ich habe jetzt schon ganz oft das Wort Spur gehört, ne? Und ja. Ich merke in meiner Vorstellung, dass mich das Wort Spur auf eine gewisse Richtung irgendwie bringt. Versuchen Sie doch bitte mal vielleicht so eine Spur oder 2, 3 Spuren, die Ihnen sehr präsent sind, zu beschreiben, ne? Damit wir einfach eine Idee davon bekommen. Wir haben ja gehört, also das Grundlagenblatt ist 50x70. hochkant oder quer aufgehangen? Und wie kann so eine Spur, weil ich stelle mir vor, Spur ist das, was Sie eben beschrieben haben. Ah, da sieht man nur diese kleine Spur von diesem Pierre. Ja, und das ist irgendwie so was Kleines, was sich auf dem Blatt abspielt. Aber ich stelle mir ja vor, oder so wie ich es verstehe, kann ich ja das ganze Blatt benutzen. Ich kann das ganze Blatt ausfüllen und so weiter. Aber vielleicht können Sie so eine Spur oder so Spuren mal beschreiben.
Also die Spuren, die im Malort entstehen, eben auch in dem, was dann als Formulation bezeichnet werden kann, sind einerseits besonders und andererseits ganz natürlich. Das ist das, was jeder Mensch zu Papier bringt, wenn man ihn eben so malen lässt, wie er malen möchte und nichts weiter dazu sagt. Und das ist auch eigentlich der Grund in der Forschung, der am Anfang steht. Also Arno Stern hat erforscht, was Menschen, wenn sie noch nie ein Blatt Papier, noch nie einen Stift in der Hand hatten, noch nie eine Farbe, was die für Spuren hinterlassen. Und das hat er in den 60er Jahren erforscht. Er ist dort nach Niger, nach Neuguinea, nach Afghanistan, nach Grönland wollte er. Da hat er keine Einreise bekommen damals, keine Genehmigung. Also er ist zu sogenannten indigenen Völkern gefahren, zu Menschen. Und da war ihm wichtig, immer Gesellschaften zu finden, die nicht beschult waren, die kein Schulsystem, kein Bildungssystem kannten und hatten. Und wirklich Menschen zu finden, die dann das erste Mal malen. Und die hat er malen lassen. Da ist er eine Woche hin, hat Papier mitgenommen, Stifte, auch den Palettentisch, die Farben, hat sich dort eine Woche aufgehalten und hat die malen lassen, hat diese Blätter mitgenommen aus aller Welt. Und dann hat er so grob gesagt herausbekommen, gefunden, gesehen, dass diese ersten Spuren, die ein Mensch hinterlässt, wenn man ihm nicht sagt, was er machen soll, in aller Welt gleich sind. Wir Menschen hinterlassen alle die gleichen Spuren. Das sind typische Erstfiguren, hat er sie dann genannt, also Striche, Formen, einfache könnte man sagen, die aus uns rauskommen, die wir einfach hinterlassen. Das ist eine große Freude für die Person, die es macht. Die macht das einfach nur, weil sie das tun möchte. Es dient nicht, jemand anders etwas zu zeigen. Das ist die Entdeckung dabei. Also die Menschen, wir machen das nicht ursprünglich, um etwas auszudrücken, um etwas zu zeigen, sondern einfach nur aus der Lust an der Spur, eine Spur zu hinterlassen. Und das ist in aller Welt gleich, egal welche Sprache die Menschen sprechen, welches Klima dort herrschte, was das für eine Kultur war. Es war überall gleich. Die Kinder in Paris malten die gleichen Erstfiguren wie in Afghanistan. Und so begann dann auch diese Forschung über die Formulation. Und das sind typische Spuren. Also er hat das dann untergliedert, die ganze Formulation in Erstfiguren, Bild, Dinge und Hauptfiguren. Das ist das, was ich gelernt habe in der Ausbildung. Und das schützt mich davor, so etwas zu beurteilen und zu bewerten, auch nur innerlich, diese Spuren. Und ja, was malen die Menschen? Also wie gesagt, wenn es kleine Kinder sind, können es solche Erstfiguren sein, senkrechte, waagerechte Striche, runde Figuren, Pünktchen oder sowas. Dann kommen in der zweiten Phase Bilddinge, also Häuser, Menschen, Autos, alles, was der Mensch merkt, das, was ich hinterlasse, diese Spuren haben Ähnlichkeiten mit dem, was ich draußen in der Welt sehe. Und dann sind das Bilddinge, da können sich Menschen jahrelang mit beschäftigen, ja, malen einfach Bilddinge. Und später taucht häufig was auf bei den Erwachsenen, dass dieser Wunsch, was naturalistisch, was gegenständlich darzustellen, nachlässt. Und dann taucht sowas auf, das hat er dann die Hauptfiguren genannt, also gegenstandslose Dinge. Da sind so Sachen wie Rhythmus spielen eine Rolle, der Wasserraum, der Farbraum sind typisch. Und so kann man sagen, da gibt es eine typische Abfolge, auch die Reihenfolge, in der das erscheint, in der das auftaucht im Menschen, ist typisch. Das ist eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die Arno Stern erforscht hat. Und das sehe ich da. Und in der Ausbildung ist es wichtig, dass ich das lerne und verstehe, dass das was ganz natürlich ist und nichts Besonderes. Denn wenn Sie da stehen und malen irgendwas und ich stehe daneben und ich habe zwar diese Regel, wir reden jetzt da nicht drüber, aber insgeheim denke ich mir, ach, der Klaus Schake, der malt jetzt schon wieder seit 3 Wochen nur Kreise oder der malt immer das Gleiche oder so oder immer mit Blau, kann der nicht mal mit Gelb. Das merken Sie. Also da brauchen wir gar nichts sagen, das merkt jeder von uns, das weiß jeder. Und das wäre völlig destruktiv der Sache, ja, dann wäre man nämlich beurteilt und bewertet. Das heißt, es schützt mich, dieses Wissen um die typische Formulation, um das Geschehen, schützt mich davor, innerlich das auch zu bewerten. Ist anfangs für mich eine Baustelle gewesen, eine Übung, ja. Jetzt geht das schon etwas geschmeidiger und das fördert natürlich das Malspiel. Das ist wichtig für die Atmosphäre, die da herrscht,
ja. Ja, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen jetzt nochmal eine kleine musikalische Pause für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und hören uns ganz gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Der Malort Kassel ist heute unser Thema und zu Gast Johannes Wettengel, der bei Arno Stern, dem Erfinder dieser Methode des Malspiels sozusagen, ausgebildet ist und dieses Malspiel nach Kassel gebracht hat, wo Arno Stern geboren wurde. Herr Wettengel, was mich noch umtreibt, also diese, wir haben jetzt ganz viel davon gehört mit nicht bewerten, was auch eine Herausforderung für Sie ist, wie Sie es gesagt haben. Und dieser Raum, dieser geschützte Raum, also ich habe da so Therapieassoziationen, sagen wir mal, ja. Mhm. Und wie verhalten Sie sich dazu, weil Sie sind ja kein ausgebildeter Therapeut, sondern Sie bieten das Malspiel an als diesen Ort, wo das passiert, ne? Und treten diese Fragen auf, weil es gibt ja da draußen auch das, was wir Maltherapie nennen.
Genau, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil da auch viele Menschen mich drauf ansprechen, die zu den Informationsstunden in den Malort kommen. Also das biete ich immer an, dass man, bevor man sowas macht, natürlich sich den Raum angucken kann, mich kennenlernen kann und so. Da tauchen häufig solche Fragen auf, dann ist das doch wie begleitetes Malen oder wie therapeutisches Malen oder ist das nicht ähnlich wie und so. Und an der Stelle sage ich dann immer, nein, ist es nicht. Ich bin kein Therapeut und das ist kein therapeutisches Angebot. Wir sprechen dort nicht über irgendwelche Dinge, die da geschehen in einem. Das sind Geschehnisse, die in jedem möglicherweise passieren. Und man könnte darüber reden, aber ich bin eben, wie gesagt, kein Therapeut. Ich will auch niemanden da therapieren, wie jemand ist oder sowas. Wir können über Gefühle reden. Jemand sagt vielleicht, ach, das finde ich heute wunderschön. Ich fühle mich ganz freudig oder sowas. Und dann kann ich das begleiten und sagen, ja, das ist ja schön. Dann freue ich mich mit. Aber auch das würde ich nicht beurteilen und bewerten wollen. Also es ist kein therapeutisches Angebot. Ich muss das manchmal auch dazu sagen, es kamen auch schon Menschen, die haben gesagt, ja, mein Sohn ist schwer traumatisiert, der möchte jetzt hier eine Therapie haben und geheilt werden. Dann musste ich sagen, Entschuldigung, dann gehen Sie bitte zum Therapeuten. Dann gehen Sie da zu einem Profi, der sich darum kümmert, der dafür ausgebildet ist. Das Malspiel ist es nicht.
Mhm. Es kann aber, also so wie ich das verstehe, all das, was Sie ausgeführt haben, bin ich ja, also ich bin mit mir selber im Kontakt, ich bin mit anderen in Kontakt, ja, ich bin mit Ihnen im Kontakt, kann es ja durchaus solche Effekte geben oder haben Sie so eine Erfahrung schon gemacht, hat Arno Stern von solchen Dingen geredet, also ohne da jetzt irgendwie so mit so einem therapeutischen Background dran zu gehen, sondern dass es eben einfach sozusagen automatisch passiert, dass sich Dinge irgendwie lösen, dass sich Dinge anders darstellen, weil wir leben ja auch in einer sehr, sehr beschleunigten Zeit, wo wir eigentlich keine Zeit mehr haben für irgendwas und also das sind ja so Dinge, ich stelle mir vor, dass man bei Ihnen auch so sozusagen ganz gut runterkommen kann einfach, ne? Und dass das eine große Qualität ist in diesem Raum. Also wie erleben Sie das?
Also da hat Arno Stern auch schon mal zu gesagt, auch wenn das Malspiel keine Therapie ist, kann es sein, dass es einer Therapie vorbeugt. Ich glaube, den Satz hat er mal gesagt. Und er sagte mal, dass er die Menschen, die zu ihm kommen, einlädt, dass sie ihren Verstand, wenn sie in den Malort gehen, bei ihm abgeben. Und er würde den dann aufheben und nach der Malspielstunde würde er ihnen den Verstand zurückgeben. Den bräuchten sie dann nicht zum Malspiel. Ich sage das hier in Kassel nicht. Ich denke, der Verstand ist auch wichtig, dass wir den haben und so weiter. Aber es betrifft einen ganz zentralen Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn da geht es um das Bewusste und das Unbewusste. Und an der Stelle, das muss man vielleicht nochmals zurückgehen, als Arno Stern entdeckt hat, dass alle Menschen diese gleichen Figuren hinterlassen, diese gleichen Spuren hinterlassen, wenn sie noch nie gemalt haben und wenn man ihnen da nichts vorgibt, also diese natürliche Spur, dass die bei allen, natürlich individuell bei jedem anders etwas aussieht, aber auch Gesetzmäßigkeiten hat. Sie folgt einer Gesetzmäßigkeit. Hat er gesagt, ja warum? Wieso ist denn das so? Und er hat damals eine Theorie aufgestellt und hat dann gesagt, das könnte ja aus der Zeit kommen unserer Entwicklung. Also er nennt das organische Erinnerung. Er schreibt diesen Grund, warum wir diese Spuren hinterlassen, dem Geschehen zu, was wir erleben als Menschen, wenn wir uns entwickeln. Und zwar noch die ersten 9 Monate im Mutterleib. Wir wissen ja heute, da können wir hören und schmecken und riechen vielleicht schon. Da machen wir Erfahrungen. Und die scheinen einen Einfluss darauf zu haben, was wir dann für Spuren auf diesen Blättern zum Beispiel hinterlassen. Denn die sind sehr ähnlich. Das ist auch individuell bei jedem Menschen unterschiedlich, aber die sind ähnlich. Und wir machen 2 Grunderfahrungen, nämlich die, dass wir sehr stark verbunden sind. Wir haben ja noch gar kein Ich, kein Ego, das hat sich noch gar nicht ausgebildet. Wir sind noch eins mit der Mutter und wir wachsen, diese beiden Dinge. Und das prägt uns auch später noch, wenn wir auf die Welt kommen. Und diese organische Erinnerung trägt zu den Spuren bei. Und im Malspiel haben wir halt die Möglichkeit, dadurch, dass wir da nicht drüber reden und das keine Rolle spielt, dass das Unbewusste, Unbekannte, Unbedachte sich seine Bahn nimmt und damit auch diese organische Erinnerung, also aus den Zellen quasi diese Spur wiederkommt. Wenn das passiert, das ist eine Erfahrung, ein Geschehen, dann haben wir quasi diese Erinnerung, ein Geschehen des Inneren zu unserem Anfang, zu unserem Ursprung. Wir erinnern uns quasi, wir kommen wieder in Kontakt mit unserem Anfang, mit unserem Ursprung. Und das ist was für alle Menschen Wesentliches und Wunderschönes. Das habe ich noch nie anders erlebt im Malort, als dass Menschen das beglückt. Das ist was Wunderschönes. Da gab es nie Konflikt oder was Problematisches. Also man sagt, ja, aber kommen dann alte Traumata wieder hoch aus meiner Kindheit oder irgendwas? Nein, das scheint so zu sein, dass durch das Malspiel, das ein ganz allmählicher, sanfter Prozess ist, der uns einfach mit eher paradiesischen Zuständen, würde ich sagen, wieder in Verbindung bringt. Und insofern, ja, da kommt dann die Frage, ist das nicht was Therapeutisches? Also vielleicht beugt es einer Therapie vor oder könnte es, aber es ist, wie gesagt, nicht das Angebot.
Jetzt ist es so, dass wir ja in einer sehr, in einer sehr rationalen Welt leben, jedenfalls die meisten von uns. Und da würde man vielleicht auch fragen, ja, was hat der Stern da irgendwie gemacht? Also haben sich da schon mal irgendwelche Wissenschaftler halt auch mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, mit denen Arno Stern sich beschäftigt hat? Also es gibt ja auch, Sie haben ja Gerald Hüther genannt, ne? Der ist ja auch so, der hat ja dann tatsächlich auch geforscht sozusagen als Hirnforscher. Also was kann ich da irgendwie feststellen? Hat sich da mal irgendjemand die Mühe gemacht, da halt auch, sage ich mal, sowas anzudocken an eine wissenschaftliche Praxis? Weil wir wissen ja halt auch, dass das manchmal genau so ist, dass wir Dinge nachweisen können auf irgendeine Art und Weise.
Ja, das sagte ich ja, dass das so eine Theorie war von Arno Stern, organische Erinnerungen. Die Hirnforscher konnten das dann bestätigen. Also heute gibt es dazu Möglichkeiten, eben das darzustellen und dann solche Nachweise zu führen. Arno Stern hat immer auch stark selber geforscht und das ist auch bekannt geworden anderen Forschern, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also mit Gerald Hüther zum Beispiel hat er schon lange und viel zusammengearbeitet. Die haben sich gegenseitig ausgetauscht und da ist einfach die Formulation selber auch nach 40, 50 Jahren hatte er dann erforscht und ausgeforscht. Da gab es nichts mehr für ihn zu entdecken. Und dann hat er in Randbereichen, in anderen Bereichen eben das auch gesucht mit Wissenschaftlern zusammen. Und selber seine Arbeit ist aufgenommen worden 2017 in die Sorbonne, also die Universität in Paris, hat ihn geehrt und hat sein Lebenswerk, seine Erforschung aufgenommen in die universitären Zirkel dort. Das heißt, da ist er als Wissenschaftler bestätigt worden und gilt als Wissenschaftler. Und Gerald Hüther sagt selber, gibt es Zitate auch auf der Homepage von Arno Stern, dass man mit ihm rechnen muss als einen der letzten großen Wissenschaftler, weil er ist einfach selber mit einer Unvoreingenommenheit an all diese Phänomene, die er beobachtet hat, herangegangen, die es selten gibt auf der Welt. Das liegt eben daran, dass er durch die Kriegszeit und dort die Flucht keine Ausbildung hatte, kein Pädagoge war, aber wenn wir heute sehen, pädagogische Konzepte, Schulkonzepte, Steiner, Montessori und so weiter, dann sind das immer Erwachsene gewesen, die ein Konzept, ein pädagogisches Konzept entwickelt haben, von dem sie glaubten, dass es für Kinder gut wäre. Aber was sie den Kindern letztendlich überstülpen, wo sie meinen, so müsste das sein, weil sie es gern so hätten, dass dann die Menschen so werden, wie wir selber sind. Arno Stern ist anders rangegangen. Der hat das Kind beobachtet und hat geguckt, was hat das Kind, was macht es, was hat es für Bedürfnisse und hat die einfach begleitet, ja, und hat da nichts vorgeschrieben, nichts eingeengt, also auch bei seinen eigenen Kindern nicht. Ist nicht, dass die nicht mit Regeln aufgewachsen wären, das wäre dann ein Missverständnis, aber der Mensch kommt mit dieser Veranlagung auf die Welt, dass er so neugierig ist, dass er alles lernen kann, was er möchte.
Jetzt vielleicht als Schlussfrage, ne? Wir bewegen uns ziemlich auf die Zielgerade unserer Sendung jetzt irgendwie zu. Wenn ich das alles höre, wenn ich das alles auf mich wirken lasse, dann das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, dann könnte das Malspiel ein Beitrag zum inneren Frieden sein. Also kann man das so sagen? Wie erleben Sie das?
Auf jeden Fall. Also das glaube ich ganz stark. Weil eben dadurch, dass es uns in Verbindung bringt mit diesem Anfang und mit diesen sehr schönen Erlebnissen, Erfahrungen, Zuständen und sowas, das hat schon viel von Frieden und von Ruhe. Und das fördert das Malspiel, das bringt es hervor, es verändert damit den Menschen. Es werden auch andere Eigenschaften gefördert, Präzision, Genauigkeit, ein Anspruchsdenken. Also die Malspielenden sagen dann, ja, das will ich jetzt aber genau so und so. Die wissen dann wieder, was sie wollen. Also wenn man dem Menschen die Möglichkeit gibt, mal wieder einfach sich auszuprobieren, zu spielen und im Spiel mal das zu machen, was man möchte, sich zu erfahren, zu merken, wie selbstwirksam man ist in dem, was man tut, dann hat das unglaubliche Auswirkungen auf das Selbstvertrauen, auf das Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein eines Menschen. Und ich erlebe das so, dass die Teilnehmer, die dort sind, ja, die machen sehr positive, schöne Erfahrungen mit. Und das geht in diese Richtung, könnte man vielleicht sagen, ja, Ruhe, Frieden, Gelassenheit, ja.
So. Okay. Bis hierher. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese vielfältigen und lebendigen Ausführungen zum Malspiel, zum Malort Kassel. Unser Gast heute war Johannes Wettengel und wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten und haben Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.